gucken, wie viel das ist.
Also statt des...
Dass wir uns das teilen, meinst du? Ich würde dann vielleicht eher auf eine Bratwurst umschwenken.
Achso.
Meinst du, das ist üppig hier, Gulasch? Wir sind noch am Überlegen.
Nee, wir schwanken noch.
Das sind diese
Behälter.
Ja.
So.
Das geht aber, oder?
Ich nehme Kesselgulasch.
Und Sie?
Ihr erinnert euch vielleicht an unsere Autofahrt von Leipzig nach Grimmen aus der zweiten Episode, wo wir Marias Stimme oder besser ihren Alltag und ihre Perspektive gesucht haben. Menschen, die in Vorpommern in einer eher ländlichen Gegend leben. Unser Tonmann Benny und ich haben nach der langen Fahrt Hunger. Und Joanna hat sich schon beim Bäcker was geholt. Hier an der Gulaschkanone auf dem Supermarktparkplatz in Grimmen finden Benny und ich ein wirklich hervorragendes Kesselgulasch. Und wir fragen die Verkäuferin, ob wir uns mit ihr unterhalten dürfen.
Okay, mein Name ist Kerstin. Ich bin 55 Jahre alt, betreibe den Imbisswagen in Grimmen beim Rewe.
Ja, und wir machen einen Podcast über 35 Jahre Mauerfall. Mhm. Und was uns, also uns interessiert ganz, ganz viel, aber was uns vor allen Dingen interessiert ist, wie blicken Sie so auf die nächsten Jahre hier in Grimmen und nach 35 Jahren Mauerfall?
Ich muss dazu sagen, ich komme nicht aus Grimmen, sondern aus Franzburg und kann daher mehr von Franzburg sagen wie von Grimmen.
Ja, ja.
Wir haben, um mal kurz zu erzählen, wir haben mal in Franzburg hatten wir 7 Gaststätten gehabt, 7 Kneipen. Was jetzt im Endeffekt übrig geblieben ist, ist nichts mehr. Wir haben in Franzburg in der Innenstadt nur noch einen Fleischer und einen Friseur und einen Blumenladen, der einmal die Woche auf hat. Aufgrund dieser ganzen Geschichte, was den Mauerfall, was das alles betrifft, hat vieles nach der Wende zugemacht. Wurde nicht mehr restauriert, sondern verfällt alles nur noch mehr oder weniger jetzt.
Haben Sie Hoffnung, dass es irgendwie besser wird in Zukunft?
Ganz ehrlich, nein. Ganz ehrlich, im Gegenteil, wenn man Politik und alles demzufolge heute das alles mal verfolgt, sage ich ganz ehrlich, schaue ich mit Angst in die Zukunft, was uns dort erwartet.
Was müsste denn aus Ihrer Sicht besser werden oder passieren? Mehr Aufmerksamkeit für so
passieren,
kleine Städte?
Passieren solchen, ganz ehrlich, müsste die Regierung sich mal ändern. Die müsste komplett ausgetauscht werden. Tut mir leid, bei aller Liebe, aber das.
Und was sollten die dann machen? Also
mehr für den Bürger.
Also
mehr in die Innenstädte. Mehr auch für Kinder, dass zum Beispiel die Kinder kostenloses Essen, dass Kinder mehr unterstützt werden. Wie viele Kinder bleiben auf der Strecke hier in Deutschland?
Mhm.
Es gibt zwar Kindergeld, es gibt zwar Kindergeldzuschlag, aber es reicht nicht.
Nach der Gulaschkanone nur wenige Meter weiter auf dem Marktplatz von Grimmen, wo wir auch Anke Wiegert mit dem Geschenkeladen aus Episode 2 getroffen haben, entdecken Joanna und ich eine ältere Frau, die in der Sonne mit offener Autotür auf jemanden wartet.
Hallo.
Hallo. Entschuldigung. Christian Bollert ist mein Name vom Podcast Radio Detektor FM. Haben Sie gerade eine Minute Zeit? Wir machen einen Podcast über 35 Jahre Mauerfall. Und sind gerade in Grimmen unterwegs und wollen einfach mal so von den Leuten wissen, wie Sie so darauf blicken. Können wir Ihnen dazu ein, zwei Fragen stellen?
Kommt das irgendwo rein?
Im Podcast dann, genau.
Ach so, ja. Nee, sowas habe ich ja alles nicht. Oh. Podcast.
Ja, muss ja nicht. Also hätten Sie ein, zwei Minuten? Einfach nur so.
Joanna und ich kommen mit Marianne dann ziemlich schnell ins Gespräch. Sie denkt beim 9. November 89 vor allem an ihre Familie.
35 Jahre Mauerfall, was fällt Ihnen denn dazu ein?
Dass alle Grenzen offen sind, dass man sich mit den Verwandten besuchen kann. Ich meine, die Verwandten sind ja vorher schon immer gekommen. Und man durfte dann ja auch schon mal fahren, weil der Onkel 65 wurde. Bin ich erst einmal 88 rübergefahren. Mit dem Zug.
Also schon ein Grund zum Feiern, 35 Jahre Mauerfall?
Ja, ist ja gut, dass so eine... Die älteren Leute haben drauf gewartet, dass das kommt. Dass das
die kann es noch anders, ne?
Zusammengeführt wird. Ne?
Würden Sie sagen, im Nachhinein, so nach 35 Jahren, ist eher gut, dass es so gekommen ist? Oder?
Ja, ist gut. Ist ja auch viel gemacht worden und gebaut worden. Und das muss man ja auch sagen.
Kommen Sie hier aus Grimm?
Ich komme nicht aus Grimm. Naja, Grimm ist unsere Kreisstadt gewesen. Ne? Ich komme aus. 15 Kilometer waren bis hier ab.
Also in der Nähe.
Ja.
Es ist ja auch wirklich, wenn man so durch die Altstadt läuft, die Häuser und so sind ja auch alle tipptopp gemacht. Ne? Aber,
ja, aber so Innenstadtleben hier, so, das ist ja nicht so schön mehr. Ne? So in der kleinen Städte, ne? Großen auch. Da gehen ja immer mehr Geschäfte, weil die jüngeren und mittleren Alters, die kaufen alle über Internet und was weiß ich. Ne? Das ist nicht so schön. Hier, die ganzen Geschäfte ist ja alles, was zuerst auch noch war, ne? Nach der Wende.
Ja.
Aber das meiste ist ja schon zu. Das ist nicht so schön, aber das bringt, ist ja drüben wie hier so.
Ist in Niedersachsen nicht groß anders, ne?
Das, das ist überall, wenn man liest. Und ja.
Was macht Ihnen denn am meisten Mut für die nächsten Jahre, dass es irgendwie besser wird?
Solange man selber Auto fahren kann, ne? Geht das ja alles. Ja, Mut, besser, naja, wir haben Essen und Trinken, haben eine Wohnung und insgesamt geht den meisten ja auch nicht so schlecht.
Würden Sie sagen, es geht den meisten besser als vor 35 Jahren?
Naja, vor 35 Jahren hatten alle Arbeit, ja, das ja. Aber jetzt, na, manche sind ja unzufrieden, ne?
Aber Sie sind nicht unzufrieden?
Ich bin nicht unzufrieden, man muss immer, naja, wie soll man sagen? Man ist ja auch nicht so anspruchsvoll. Was verdienen manche? Da konnten wir früher von träumen. Ne? So gesehen. Insgesamt geht uns ja nicht so schlecht. Ne? Hauptsache bleibt Frieden.
Die Geschichten von Marianne und Kerstin könnten hier zu Ende sein und der Podcast anfangen. Kerstin die Resignierte und Marianne die Wertschätzende. Das wäre aber nur die halbe Wahrheit. Denn da fehlt was. Kerstin hat uns nämlich, bevor Benny die Mikrofone angemacht hat, erzählt, dass sie anderthalb Jahre lang ihre Schwiegermutter gepflegt hat, ganz alleine und ohne jede Unterstützung. Da ist niemand gewesen, der ihr geholfen hat, und sie hat sich schlicht und einfach überfordert gefühlt. Joana stellt dann aus meiner Sicht die entscheidende Frage.
Hat das nochmal dieses Gefühl verstärkt, dass da auf politischer Ebene was wirklich falsch läuft?
Verstärkt in einem Punkt, ja. Ich bin mit allem alleine gelassen worden. Ich habe nicht irgendwie mal, dass mal jemand gesagt hat, so pass auf, du kannst das und das beantragen. Ich habe diese anderthalb Jahre, habe ich kein Arbeitslosengeld bekommen. Ich habe keinen Hartz IV bekommen, weil mein Partner zu viel verdient. Im Gegenteil, wir sind beide nicht verheiratet gewesen. Ich musste im Gegenteil sogar noch meine Krankenversicherung selbst davon zahlen. Ich habe nicht irgendwelche Unterstützung mal bekommen, wo die gesagt haben, das kannst du beantragen, um später in die Rente das mit reinzählt. Im Endeffekt nachher, wo Mutti tot war, da haben sie es mir gesagt, ja. Aber nicht vorher.
Die Geschichte von 35 Jahren Mauerfall ist auch eine Geschichte von Überforderung. Von sich immer selbst kümmern müssen. Und so einer irrationalen Sehnsucht nach einem Staat, der einem bis 1989 viel mehr abgenommen hat. Denn das hat der DDR-Staat ja nicht aus Nächstenliebe gemacht. Auch wieder ein Aspekt, der sich bis heute an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze aufzeigen lässt. Ich bin Christian Bollert und das ist Deutschland ein halbes Leben. Ein Podcast vom MDR und dem Podcast Radio Detektor FM. Folge 4. Kassensturz 35 Jahre nach dem Mauerfall. Den Podcast hört ihr werbefrei in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt hat ja dieser Podcast hier ein ganz spezielles Setting. Also ne, wir haben da diese zufälligerweise am 9. November 89 Geborenen und nutzen deren Beobachtungen so ein bisschen, um zu gucken, also ne, was beschäftigt sie politisch, gesellschaftlich, persönlich natürlich auch, um so einen Zugang zu bekommen auch zu 35 Jahre Deutschland, also 35 Jahre Wiedervereinigung. Mal so ein bisschen rausgezoomt aus dieser Ost-West-Debatte, auch mit ihrer Beschäftigung, ne, mit den Themen, was sind so die großen sozialen Themen, Triggerpunkte, die es gerade so gibt. Was kann man denn aus Ihrer Sicht, vielleicht auch aus diesen Anekdoten der einzelnen Menschen oder aus
qualitativen Befragungen tatsächlich lernen für die Gesellschaft?
Ja, was kann man lernen? Also, dass wir eine Gesellschaft sind, die extrem unter Stress steht, extrem viel Wandlungsdruck ausgesetzt ist und dass viele Parameter der Gesellschaft sich im Moment so fundamental ändern, dass das automatisch natürlich zu Konflikten führt. Ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat eine extrem statische Gesellschaft, die über die Jahrhunderte gleich bleibt. Also man kommt aus einer bäuerlichen Familie, die Tiere sind zu versorgen. Man macht im Prinzip denselben Job wie die Eltern, die Großeltern. Es gibt immer dieselbe Erbfolge und so weiter. Gut, dann gibt es vielleicht noch Hungersnöte und Kriege, die können da reinschlagen. Aber ansonsten verändert sich nicht so viel. Und jetzt sind wir doch an der Stufe zu einer großen Transformation. Zum Beispiel im Blick auf die gesamte Energiebasis unseres Wirtschaftens. Aber auch in vielerlei anderer Hinsicht, wenn man an die Globalisierung, an die Migration denkt, an neue geopolitische Konflikte. Und ich glaube, das ist sehr schwer auszuhalten, weil bei vielen dieser Konflikte erstmal nicht klar ist, was ist eigentlich die Entwicklungsperspektive, die wir einnehmen, also wo soll das hingehen?
Und es ist auch guter Punkt hier von Steffen Mau. Wo soll das hingehen? Von ihm haben wir für die große gesellschaftliche Ebene ja schon einige wichtige Punkte mitgenommen. Die Überbetonung der nationalen Idee in den 90ern, die verpasste Chance, Beteiligungsformate wie die runden Tische zu übernehmen, die Illusion der Einheit, die vielen ökonomischen Unterschiede wie bei Löhnen und Erben, die fehlende Verantwortung der Ostdeutschen für sich selbst oder das fehlende Verständnis bei vielen westdeutsch aufgewachsenen Leuten. Über Fremdenfeindlichkeit und überalterte Regionen müssen wir auf jeden Fall auch noch sprechen. Auf der individuellen Ebene haben wir von Jamila, Julia und Tom und den Leuten in Grimm schon gehört, welche Sorgen und Ängste gerade dominieren. Krieg, Rechtspopulismus, rechte Gewalt, die Klimakrise, die Erinnerungen an Corona oder auch die gestiegenen Preise. Und dann sind da die Wahlergebnisse der Europawahl und der drei Landtagswahlen im September, die vielen auch Angst machen. Und ich persönlich muss sagen, die offene Gewalt der 90er, die will ich auch nicht nochmal erleben. Es ist für mich schon seit Jahren ziemlich beängstigend, dass in vielen Orten in Sachsen oder auch in Thüringen es völlig normal ist, rechtsextrem zu sein und andere Menschen für ihr Aussehen, ihre Hautfarbe oder ihr Geschlecht zu diskriminieren, zu bedrohen und immer wieder auch anzugreifen. Auch für Nazi-Aufmärsche gegen Christopher Street Day-Paraden wie in Bautzen fehlt mir wirklich jedes Verständnis. Haben die Menschen in den westlichen Bundesländern 1990 und in den Jahren danach einfach zu viele Fehler auf einmal gemacht und nicht richtig hingeguckt? Und hätten die Leute in den ostdeutschen Bundesländern 1990 und danach nicht so naiv sein dürfen? Die Geschichte von 35 Jahren Mauerfall ist auch eine Geschichte vom Hinfallen, Aufstehen und wieder hinfallen. Und sehr oft auch von persönlicher Ungerechtigkeit oder auch von Ohnmacht. Gerade hierüber hätte ich sehr gern auch mit Maria gesprochen. Seit diesem Jahr kenne ich ja nun mit Jamila dankenswerterweise noch ein weiteres Mauerfallkind. Und in den Gesprächen mit Jamila taucht immer wieder ihr Onkel auf und vor allem eine ganz konkrete Anekdote.
Ich hatte auch mal ein Gespräch mit einem Onkel von mir, der hat jahrelang am Berliner Flughafen mitgebaut, ja. Der ja nie fertig geworden ist.
Ja,
der ist jetzt fertig, okay.
Ja.
Aber genau, es war eine sehr frustrierende Angelegenheit. Und als dann 2016 viele Menschen nach Deutschland geflohen sind, hat die Berliner Stadt entschieden, dass die ganzen Sitze in den Wartehallen abmontiert werden, um die so in den Notunterkünften dahinzustellen, damit Leute sich hinsetzen können. Ist ja voll die gute Idee, der Flughafen ist ja nicht fertig. Cool, ne? Super.
Ja.
Und dann hat mir mein Onkel halt erzählt, wenn ich mich als Bauarbeiter auf so einen Platz gesetzt habe, um in der Mittagspause mein Brot zu essen.
Gab es einen Anranz?
Nicht nur das, die haben dann Lohnkürzung und irgendwie ein Tag Arbeitsverbot oder sowas bekommen. Und dann wird dir mal bewusst, also ich meine, Klassismus wird ja eh viel zu wenig Beachtung geschenkt. Dann wundere ich mich nicht, dass der AfD irgendwie wählt oder irgendwie solche Parolen teilt oder auf Facebook so komische Sachen teilt, ja. Oder dass der hat auch schlimme Sachen gesagt. Der war dann auch so, ja, stell dir hier, du wirst schon noch sehen, so die ganzen, die werden euch dann alle da aufs Feld kacken und da sind jetzt Not und also wirklich mit so einer krassen Wut, ja. Und dann haben wir einfach so viel drüber geredet und ich habe das auch gebraucht, irgendwie so zu verstehen. Und er ist ja auch in der DDR sozialisiert, ja, und zu verstehen, was passiert mit Selbstwert der Menschen und wie das auch in so einem kapitalistischen Arbeitssystem irgendwie heute auch teilweise einfach, ja, mega respektlos behandelt wird. Und Ich denke, das ist nicht zu unterschätzen.
Das heißt, es gibt ja eine ziemlich intensive Debatte, darf man sozusagen ostdeutsche Erfahrungen, Unterschichtungsgeschichten, Abwertungen vergleichen mit migrantischen Geschichten? Wie würdest du dazu stehen?
Also nicht vergleichen im Sinne von, es ist dasselbe, aber auf jeden Fall ist das wichtig. Also ich mache zum Beispiel, ich habe so einen Test, so eine Art Privilegientest, so zu allem Möglichen. Da sind so Fragen wie, betreue ich ein Kind oder eine kranke Person oder nicht? Spreche ich die Hauptsprache des Landes, in dem ich lebe, fließend? Also so ganz viele Fragen. Und natürlich sind Fragen, habe ich auch Fragen drin zu, bin ich ostdeutsch, bin ich westdeutsch? Weil das hat einfach einen Einfluss. Und es hat vielleicht nicht denselben Einfluss wie eine schwarze Person zu sein oder eine muslimische Person zu sein. Es sind unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen, aber es ist eine Diskriminierungserfahrung. Auch nicht nur ostdeutsch-westdeutsch, sondern auch osteuropäisch-westeuropäisch oder generell, ne, so die Überbleibsel einfach so vom Kalten Krieg einfach in den Mentalitäten. Und genau, ich würde es nicht auf die gleiche Ebene stellen, aber es ist auf jeden Fall eine Diskriminierungserfahrung, die ich ernst nehme.
In den vergangenen Jahren hat sich für Jamila auch der Blick auf den Mauerfall vor 35 Jahren verändert.
Tag ist. Ich habe sehr lange den nur als was Positives gedacht, weil das auch so vermittelt wurde. Und habe dann aber irgendwann realisiert, wie viele Menschen da auch was verloren haben. So. Und wie viele Menschen sich da auch nicht gesehen fühlen in dem, was die Art, wie die Zusammenführung stattgefunden hat, mit ihren Lebensläufen und ihren Identitäten und Geschichten gemacht hat. Und genau, heute blicke ich mit vielen verschiedenen Brillen irgendwie auf diesen Tag. Und mein Vater kommt aus einem Land, wo eine Mauer hochgezogen wurde. So, und ich denke mir natürlich auch so, wow, werde ich das erleben, dass diese Mauer auch fällt. Genau, was ich mir natürlich sehr wünsche.
Ist das so ein Gedanke, dass diese Voll. Mauer auch fällt dann?
Voll. Ich wünsche mir das einfach sehr. Ja.
In den Gesprächen für den Podcast ist mir an unterschiedlichen Stellen immer wieder mal aufgefallen, dass ganz persönliche Erfahrungen, wie bei Jamilas Onkel, sowohl für Verständnis, aber auch für Frust sorgen. Das Fehlen von Macht ist hier ein Thema. Ohnmacht. Beispielsweise auch bei Julia, wenn es um Feminismus geht. Deshalb habe ich den Soziologen Steffen Mau, der sich ja wissenschaftlich damit beschäftigt, genau darauf angesprochen.
Eine unserer Protagonistinnen, Julia, die kommt aus Frankfurt am Main und sie sagt für sich selber, dass so Gleichberechtigung von Frauen für sie ein großes politisches Anliegen ist. Und als ich ihr dann so ein bisschen erzählt habe, wie das bei mir war mit meiner ostdeutschen Identität, die ich auch tatsächlich in den Nullerjahren eher so ein bisschen versucht habe, so jetzt nicht aktiv zu unterdrücken, aber auch nicht hervorzuheben und nicht irgendwie das besonders zu flaggen, würde man wahrscheinlich heute sagen. Da hat sie dann gesagt, ja, das ist ganz spannend, vielleicht ist ja mein Ostdeutschsein sozusagen mit ihrem Frausein vergleichbar, also dass man so die Vor- und Nachteile ein bisschen intensiver sieht. Andere Leute, und den Vergleich haben sie auch schon gezogen, ziehen auch hier und da mal Parallelen zu migrantischen Erfahrungen. Und ja, das ist auch klar und mir auch bewusst, das ist natürlich ein schmaler Grat, auf dem man da irgendwie unterwegs ist, aber lässt sich wirklich von so einem gewissen Niveau der, weiß ich nicht, Vielschichtigkeit oder des Andersartigseins sprechen da?
Ja, in gewisser Weise. Ja, man wird ja manchmal auch drauf zurückgeworfen, ne? Also andersartig. Man ist, die allerwenigsten sind ostdeutsch sozusagen so, dass es ihre gesamte Persönlichkeit dominiert und sie über nichts anderes nachdenken können, ne? Also, und ostdeutsch würde ich auch sagen, ist jetzt kein Merkmal, das zu offensichtlicher Diskriminierung einlädt, ne? Ich will nicht ausschließen, dass es das in Einzelfällen auch gibt, aber jedenfalls nicht systematischer Natur. Währenddessen sozusagen die äußerliche Sichtbarkeit von migrantischen Gruppen natürlich dazu führt, dass sie permanent verandert werden, wie das manchmal dann so heißt, ne? Und das ist für Ostdeutsche nicht der Fall. Man kann Ostdeutscher sein, ohne dass jemand anders das auffällt oder nach Jahren, ach, du bist ja aus Weimar, ist ja interessant und so, ne? Also wo es aber Ähnlichkeiten gibt, ist sozusagen die Art und Weise, wie man sozusagen auf eine Dominanz- oder Referenzgesellschaft blickt. Also dass bestimmte Sachen sich doch noch ein Stück weit anders darstellen und anders in eine Perspektive bringen. Es gibt diesen schönen Spruch, der Fisch kennt das Wasser nicht, in dem er schwimmt. Wenn man aber aus einem anderen Becken kommt und einmal rübergeworfen wird, dann weiß man natürlich, dass es ein anderes Becken gibt oder vielleicht auch Luft, durch die man getragen wurde. Aber die anderen Fische, die da in dem Becken sind, die immer nur in dem Becken sind, die wissen das eben nicht. Das heißt, man kann natürlich in seiner Perspektive eine Differenzbeobachtung machen. Ich glaube doch, dass für viele jüngere Ostdeutsche, so jedenfalls auch in meinen Seminaren bekomme ich das immer mit, eine extrem intensive Auseinandersetzung gibt mit dieser Rechtsdrift. Dass das, also es sind ja viele auch linke Studierende und so weiter, dass das als Thema gesehen wird, mit dem man sich auseinandersetzen muss, dem man nicht ausweichen kann, dass einem das richtiggehend auf die Pelle rückt, dass man woanders auch Fragen danach bekommt. Wie ist das denn bei euch? Wohnen doch nur Rechte.
Ja, ist tatsächlich auch was mir so in der Rückschau auch nochmal klar geworden ist, zum Beispiel in den 90ern, da musste man sich halt entscheiden, ist man rechts oder links? Also es gab kein...
Das war ein extrem polarisiertes, ne? Also diese ganzen auch Überfälle auf Szene-Clubs, linke Häuser und so weiter. Also man war eigentlich permanent, und man, das wusste man auch, wenn man Nachtleben unterwegs ist mit der S-Bahn oder mit der Straßenbahn, dass wenn Rechte kommen, man da relativ schnell auch in Probleme hineingeraten kann. Und zwar nicht nur, weil man blöd angequatscht wird, sondern weil es körperliche Übergriffe gab und weil auch der Schritt von einem irgendwie falschen Blick oder einem falschen Wort hin zu ja, gewaltförmigen Auseinandersetzungen immer sehr, sehr kurz war.
Über diese gewalttätige Zeit, die sogenannten Baseballschlägerjahre, wie sie der Zeitjournalist Christian Bangel vor ein paar Jahren mal genannt hat, ist in den letzten Jahren dankenswerterweise sehr, sehr ausführlich und differenziert gesprochen worden. Etwas, was offenbar Zeit gebraucht hat. Ich denke da beispielsweise an Wir waren wie Brüder von Daniel Schulz oder den Roman Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß von Manja Prekels oder auch den ziemlich roughen Podcast Springerstiefel von Hendrik Bolz und Don Pablo Mulemba hier vom MDR und ACB Stories. Und das sind nur drei Beispiele von vielen. Wenn ihr also mehr dazu wissen wollt, fangt doch gerne mal mit den Sachen an. Ihr stoßt dann ganz automatisch noch auf viel, viel mehr. Auch ich bin mit meinen Freunden in den 90ern im Potsdamer Umland häufiger vor tiefer gelegten Golfs mit Nazis weggelaufen. Einfach nur, weil einige von uns lange Haare hatten und auf dem Gymnasium einer sogenannten Zeckenschule waren. Zwei meiner Freunde sind in dieser Zeit krankenhausreif geschlagen worden. Einer nachts und einer mitten am Tag auf einer belebten Kreuzung. Die Angst gehörte für mich nachts ganz selbstverständlich dazu. Und diese Gewalterfahrung meiner Jugend habe ich dann nach meinem Umzug nach Leipzig Anfang der Nullerjahre fast vollständig verdrängen können. Einfach weil es dann in meinem Alltag keine Rolle mehr gespielt hat. Etwas, wofür ich damals auch schon sehr, sehr dankbar war. Und auch Tom hat Erfahrungen mit Nazis. Er hat sich ja jahrelang in der linken Leipziger Szene engagiert. Und in unserem Gespräch vor 5 Jahren hat er mir interessanterweise auch erzählt, dass ihn Vorurteile trotzdem persönlich treffen.
Ich habe tatsächlich online so Sachen mitbekommen, wie von wegen, in Sachsen sind alle Nazis. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Und da habe ich auch, also das war dieses Sachsen-Bashing, genau Sachsen-Bashing, da habe ich immer Kontra gegeben. Vielleicht soll da irgendwo auch ein bisschen Ironie und Sarkasmus da drin stecken, den sehe ich nicht ganz. Aber ich habe mich tatsächlich, in dem Fall doch tatsächlich, da habe ich mich angegriffen gefühlt.
Diese billigen Reflexe haben wir nach den Landtagswahlen auch wieder erlebt. Egal ob jetzt X, Threads, Mastodon, Instagram oder TikTok. Schnell sind es wieder die Ostdeutschen und man liest dann den absurdesten Quatsch wie Mauer wieder aufbauen, die Hillbillies im Osten oder auch den Tipp, ganze Bundesländer einfach mal aufzugeben. Irgendwie fast schon gruselige Parallelen zu meinem letzten Treffen mit den Mauerfallkindern 2019.
Hast du das Gefühl jetzt so, also das letzte Treffen ist ja ungefähr 5 Jahre her, was ich ganz spannend finde, damals gab es auch schon so Themen wie Pegida, Geflüchtete, also die Themen waren schon da, aber hast du das Gefühl, dass es irgendwie schlimmer geworden ist in den letzten 5 Jahren? Oder ist es eigentlich genauso wie vor 5 Jahren? Also kannst du das irgendwie einordnen für dich persönlich so im Leben? Oder ja, Thema, war 11. September schlimmer oder so, keine Ahnung? Also
Thema AfD ist auf jeden Fall auch ein Riesenthema. Auch bei meinen Freunden und im Umkreis. Und dieser Wahnsinn, wie viele Unterstützer und Unterstützerinnen die haben. Genau, damals Pegida war genau das, also das Gleiche in Grün. Die Angst vor dem Erstarken dieser derart rechtsgesinnten Personen. Ich mag nicht diesen Satz, alles ist schlimmer geworden. Oder früher war alles besser, weil so stimmt es nicht. Irgendwie gibt's immer was, weshalb ich Bauchschmerzen haben könnte. Aber klar, ich gebe meine Stimme bei jeder Wahl ab und auf jeden Fall nicht rechts. Und schaue immer mit Argwohn auf Ergebnisse von Wahlen in ganz Europa oder auch in den USA natürlich.
Klar, der europäische und weltweite Vergleich, der liegt nahe. Das haben wir ja gerade auch in Österreich mit der FPÖ gesehen. Hört man den Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt in den ostdeutschen Bundesländern zu, dann warnen diese aber vor allem vor dem Brandstifter-Effekt. Denn rechte Gewalt gegen Minderheiten nimmt seit Jahren dort zu, wo sich Täter sicher wähnen, weil sie denken, eine Mehrheit der Bevölkerung würde sie unterstützen. So wie 92 in Rostock-Lichtenhagen, diesen unfassbaren Tagen voller Gewalt, die mich persönlich übrigens politisiert haben. Es sind die daneben stehenden Schaulustigen nämlich, die damals den Nazis das Gefühl geben, für einen großen Teil der Bewohner zu handeln. Und so beschreibt es übrigens auch Steffen Mau, der ja nur eine Fahrradlänge entfernt in Rostock-Lüttenklein aufgewachsen ist und die Krawalle damals selbst als Zeitzeuge erlebt hat. Jamila, Julia und Tom teilen übrigens die Sorge beim Thema Rechtsextremismus. Und deshalb habe ich den Soziologen Steffen Mau bei unserem ausführlichen Gespräch, welches nach der Europawahl, aber noch vor den Landtagswahlen stattgefunden hat, genau darauf angesprochen.
Wenn ich mit den Menschen rede, die am 9. November 1989 geboren worden sind und die ja so, ja, fast schon zufälligerweise jetzt Protagonisten sind, dann sagen die tatsächlich, Extremismus, vor allen Dingen Rechtsextremismus, sehen die als große Gefahr. Und das ist ja auch ein Thema, was in der öffentlichen Debatte sehr gerne dann den ostdeutschen Bundesländern auch so zugeordnet wird. Wie berechtigt ist denn das aus Ihrer Sicht?
Ich glaube trotzdem, dass für Ostdeutschland, aber zum Teil auch für Mittel- und Osteuropa, selbst wenn die Phänomene sich jetzt gleichen zu Österreich und so, dass wir das da doch mit etwas anderem zu tun haben. Nämlich mit Wählerschaften, die ein Stück weit eben zu Verschiebemassen einer stärkeren Stimmungsdemokratie werden und wo es auch viele andere Stellen gibt, wirklich für rechte, rechtsextreme Positionen. Das hat eben was auch mit der Transformationsgeschichte zu tun, also mit Fragen von Veränderungserschöpfung, dass es Abwehr von Migration gibt, Abwehr von Klimatransformation. Das ist in Ostdeutschland sicherlich stärker ausgeprägt, aber es gibt auch geringere Wohlstandspolster, auf denen man sich ausruhen kann und vielleicht auch aufgrund dessen auch besitzstandswahrende Orientierung. Und
die westdeutschen Bundesländer sind also vielleicht bisher die Ausnahme von der Regel. Viele ostdeutsche Wähler sind extrem empfänglich für populistische Angebote und viele Leute von den vielen Veränderungen einfach erschöpft. Spannend ist übrigens, dass die Angst vor Migration und fremden Menschen dort besonders hoch ist, wo sie am dringendsten gebraucht werden. In Regionen, die keine Ärztinnen und Ärzte mehr finden, keine Pflegenden und auch allgemein Arbeitende für die Unternehmen vor Ort. Das sind meistens besonders überalterte Regionen und gleichzeitig sind dort fremdenfeindliche Organisationen besonders stark.
Was die rechten Bewegungen eben sehr erfolgreich gemacht haben, auch schon vor der AfD, ist, dass sie in Ostdeutschland eben sehr stabile, sehr tief eingegrabene Netzwerke ausgebildet haben, zum Teil auch Teil der lokalen Zivilgesellschaft geworden sind. Und wir diskutieren ja immer die Brandmauer und die setzt in gewisser Weise voraus, dass man so etwas wie so ein Cordon sanitaire zwischen den Demokraten und den anderen ziehen könnte. Aber wenn man eine Partei hat, die auf dem Weg ist zur Volksparteiisierung wie die AfD und wenn man im Alltag ganz viele Kontakte hat, ne, das ist einfach schwierig, wenn Sie irgendwie in einer kleinen Mittelstadt oder in einer ländlichen Gemeinde wohnen und Ihre gesamten Netzwerke verändern sich, Leute wählen dann die AfD, dann kann man nicht sagen, ja, jetzt bricht den Kontakt ab, weil man die Leute eben doch als Menschen kennt oder wertgeschätzt hat, nicht nur als Wählerinnen und Wähler oder Mitglieder einer Partei. Und ich denke mal, eine Hannoveraner oder Berliner Altbauwohnung sagt sich halt leichter, dass man die Brandmauer hochhalten muss als in diesen Gebieten, weil es eben eine alltagsweltliche Vernetzung gibt, die das eben nicht zulässt, dass man diese Leute politisch dämonisiert. Na, das ist viel, viel schwieriger.
Ist die Brandmauer also vielleicht gar keine Lösung? Steffen Mau macht hier auf jeden Fall einen Punkt, den ja auch Kraftklub schon in Wittenberg ist nicht Paris gemacht haben. Und jetzt postest du begeistert.
ist nicht Paris.
Ein anderer Punkt von Steffen Mau geht mir seit Jahren nicht mehr aus dem Kopf. Er zeichnet die DDR als Land der kleinen Leute. Und das ist nicht abwertend gemeint. Vermutlich wäre die SED-Führung im Sinne des Arbeiter- und Bauernstaats sogar stolz darauf. Der Erfolg der populistischen Parteien hat jedenfalls auch etwas mit dem Land der kleinen Leute zu tun.
Sie beschreiben das auch ganz gut, finde ich, auch in Ihrem aktuellen Buch. Der Begriff kommt, glaube ich, auch nicht zum ersten Mal bei Ihnen vor, dass die DDR ein Land der kleinen Leute ist, so ein bisschen. Hat das damit auch was zu tun?
Ja, sicherlich. Klar, ein Teil dieser stärkeren Wählerschaften der AfD kann man natürlich auch sozialstrukturell erklären. Wir Soziologen machen dann gerne statistische Modelle, wo wir da unterschiedliche Faktoren einbeziehen, um dann diese Unterschiede zu erklären. Also die Komposition, sozialstrukturelle Komposition einer Gesellschaft ist schon ausschlaggebend. Wenn man mehr ländliche Regionen hat, wenn man mehr Leute im Niedriglohnsektor hat, mehr einfach oder gering gebildete, mehr manuelle Beschäftigte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, AfD zu wählen, immer höher. Das trifft für Ost wie West zu. So dass ein Teil der Erklärung natürlich auch daran liegt, dass es zum Beispiel im Osten weniger so ein modernisiertes Arbeitnehmermilieu gibt, weniger Leute im mittleren Management, weniger was man von Leuten, was man vielleicht irgendwie Bildungsbürgertum nennen könnte, also so auch weniger Wissensarbeiter. Also das kommt alles zusammen und das sind ja letztendlich tragende Milieus, zum Beispiel für progressive Positionen, für grüne Positionen, für linksliberale Weltbilder. Und Ostdeutschland, da hat sich das nicht so entwickelt.
Dabei geht's am Ende natürlich auch um Geld, um Besitz und Vermögen. Was ich ja beispielsweise mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, diskutiert habe. Die Leute in den ostdeutschen Bundesländern haben in den vergangenen 35 Jahren in dieser Hinsicht eben nicht aufgeholt. Im vergangenen Jahr beispielsweise ist in den westdeutschen Bundesländern 9-mal so viel vererbt worden wie im Osten. 9-mal so viel. Wenn man sich die Statistiken dazu genauer anschaut, ist das total krass. Am Ende stehen immer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Auch hier ist Wittenberg nicht Paris. Mehr Niedriglohnsektor und kaum Vermögen. Kein Wunder, dass Parteien wie die FDP oder auch die Grünen jetzt nach den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg fast als Westparteien gelten. Die zwei Direktmandate der Grünen in Sachsen stammen wie zum Beweis aus den Großstädten Dresden und Leipzig. Laut Steffen Mau liegen die Ursachen dafür noch in der DDR.
Klar, das Land der kleinen Leute kommt schon aus der DDR, weil es eben eine nach unten gedrückte Sozialstruktur hatte. Aber im Zuge der Wiedervereinigung ist das, letztendlich hat sich das fortgesetzt, dass Ostdeutschland eben fast wenig Eliten hat, dass es keine großen Unternehmen hat, dass die Universitäten nur mäßig erfolgreich sind. Da sind eben viele Faktoren, die da zusammenspielen, die eben darauf hindeuten, dass Ost und West in dieser sozialstrukturellen Zusammensetzung eben sich nicht verähnlichen, sondern relativ stabil ungleich bleiben.
Neben dem Land der kleinen Leute, der zu geringen Repräsentation in den Eliten und der ungleichen Verteilung von Vermögen ist die Abwanderung von Millionen Ostdeutschen definitiv eines der weiteren großen Themen, auch 35 Jahre nach dem Mauerfall. Kurz vor den Landtagswahlen im September bin ich im Magazin der Süddeutschen Zeitung eher zufällig in einem Text von Björn Stephan mal wieder auf einen, wie ich finde, interessanten Gedanken gestoßen. Was würden eigentlich die Millionen Ostdeutschen wählen, die das Land seit 1990 verlassen haben? Eine Frage, die wir uns auch bei Wir sind der Osten mal halb im Spaß gestellt haben, die aber vermutlich nicht wirklich seriös zu beantworten ist. Wenn ihr dazu eine gute Idee habt, meldet euch gern mal bei mir. Ich selbst habe im Jahr 2000 Abi gemacht und damals mitbekommen, wie danach fast alle meine Mitschülerinnen und Mitschüler in die alten Bundesländer gegangen sind. Hamburg, Stuttgart, Garmisch-Partenkirchen, München, Köln. Und erst später habe ich dann gelernt, dass ich Zeitzeuge der dritten ostdeutschen Abwanderungswelle gewesen bin. Die erste wollte die DDR-Führung mit dem Mauerbau 61 stoppen und die zweite hat im Sommer 89 angefangen und ist dann durch den Mauerfall nochmal extrem beschleunigt worden. Zwei Zahlen aus dem Buch von Steffen Mau gehen mir dazu nicht mehr aus dem Kopf. Während die westdeutschen Bundesländer heute etwa 60% mehr Einwohner haben als vor dem Zweiten Weltkrieg, sind es in den ostdeutschen Bundesländern 15% weniger. 60% mehr und 15% weniger. In den ostdeutschen Bundesländern wohnen heute demnach ungefähr so wenige Menschen wie 1905. Krass. Ich persönlich bin mir sicher, dass die Abwanderung etwas mit denen gemacht hat, die geblieben sind. Vor allem die Eltern vieler meiner Freundinnen und Freunde knabbern heute noch daran, dass sie ihre Kinder und deren Kinder nur noch maximal ein-, zweimal im Jahr sehen. Da ist eine große Traurigkeit, oft auch Sprachlosigkeit und wieder Ohnmacht. Die Bevölkerungsverteilung scheint mir mittlerweile sogar eine bessere Erklärung für das Auseinanderdriften unserer Gesellschaft zu sein, als der so oft beschriebene Gegensatz zwischen Stadt und Land. Darauf deutet auch eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dem DIW, aus diesem Sommer hin. Im Fokus populistische Parteien.
Während für den Erfolg der AfD in Westdeutschland weiterhin mehrere Faktoren in Frage kommen, so ist die AfD in Ostdeutschland vor allem in Kreisen mit einer problematischen demografischen Entwicklung stark. Das BSW teilt nicht nur einige wichtige politische Standpunkte mit der AfD, auch sein Wahlerfolg hängt mit ähnlichen Faktoren zusammen. Je geringer das Einkommen, je älter die Bevölkerung, umso stärker ist das BSW in einem Kreis.
Es wird noch schlimmer. Verkürzt, viele ostdeutsche Männer finden gar keine Partnerin mehr und sind deshalb frustriert, neigen zu antidemokratischen, fremdenfeindlichen und rechten Einstellungen. Sind das alles Reaktionen auf die Veränderungserschöpfung, wie es Steffen Mau nennt? Kommt das alles von der Überforderung? Was machen wir jetzt damit und was bedeutet das für jede und jeden Einzelnen? In Episode 2 haben wir ja schon mitbekommen, dass Maria beispielsweise nicht mehr reden will. Das heißt, ich kann mit ihr leider überhaupt nicht mehr ins Gespräch kommen. Keine Maria in Sicht. Julia in Frankfurt am Main stellt im Gespräch mit Joanna und mir fest, dass sie sich aus der Welt der Eilmeldungen und Nachrichten nach und nach immer mehr zurückgezogen hat.
Nachrichten lese ich auch kaum noch oder sehr ungerne, weil die mich eher deprimieren. Das Wichtigste kriegt man ja eh noch mit. Das geht gar nicht anders.
Wie kriegst du das mit?
Ja, man ist auf Social Media oder auf der Seite, wo ich meine E-Mails checke, kriegt man ja unweigerlich schon die wichtigsten, das, was die Nachrichten oder der Redakteur für besonders wichtig hält. Oder reißerisch eher. Das kriegt man mit. Meine Eltern schauen immer die Tagesschau und da gehe ich aber raus, wenn die das schauen, weil es mich wirklich deprimiert. Da habe ich wirklich so meinen Medienkonsum in der Hinsicht etwas reduziert, würde ich sagen.
Ja. Klingt schon wie eine bewusste Entscheidung auch so ein bisschen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Früher habe ich noch mehr wirklich Nachrichten mir angeschaut. Auch das klingt eigentlich mega blöd, weil man ja als mündiger Bürger, ich gehe jedes Mal wählen, bei jeder Wahl, die ansteht. Jetzt ist ja auch die Europawahl, habe ich schon per Briefwahl abgestimmt. Aber man muss ja auch irgendwie schauen, ob man am Ende des Tages deprimiert ist von jeder neuen schlechten Nachricht. Bringt ja sozusagen auch nichts.
Julia hilft es, auch mal bewusst nicht hinzuschauen. Das kennen wir vermutlich alle.
Ich bin bei Greenpeace Frankfurt. Dadurch kriege ich auch schon immer eher so negative Themen, zumindest was die Umwelt angeht, kriege ich da genug mit. Ich werde mich auch weiter dort engagieren, aber da versuche ich auch schon zu schauen, okay, wie lange gebe ich mir jetzt hier die Meldungen dazu.
Ich glaube, es ist gar nicht so untypisch. Lustigerweise haben wir auf der Herfahrt auch ein bisschen drüber gesprochen, dass so Nachrichtenmüdigkeit auch gerade in deiner Generation ja nicht untypisch ist. Also
ja, ein Teil meiner Freunde geht es genauso. Gut, ich glaube, die jetzt Kinder haben, die haben eh nicht mehr so viel Zeit, Nachrichten wirklich aktiv oder tief zu konsumieren. Aber ja, Freunden geht es genauso. Sie sind nicht überdrüssig, aber ja, abgeschreckt eher, würde ich sagen. Wirklich aus Selbstschutz schaut man dann, liest man sich nicht jeden Artikel dann mehr durch. Jetzt mal so runtergebrochen.
Tom hat in Leipzig seinen ganz eigenen Weg gefunden, regelmäßig aus der Realität zu flüchten. Für ihn sind Brettspiele die Lösung.
Aber was ist so das Persönliche, was dir Spaß macht am Brettspiel? Also was ist so die Faszination?
Spielen. Das innere Kind, oder? Also das sollte man sich ja sowieso bewahren. Aber prinzipiell, das Gespiele ist doch einfach jedes Mal ein Abenteuer zu haben. Logik, ein bisschen den Verstand fordern.
Also, für Tom sind Spiele also eine Möglichkeit, mal der Wirklichkeit zu entkommen. Für ein paar Stunden seine Identität abzulegen.
Und wenn du den ganzen Tag irgendwie unter der Woche arbeiten gehst und dein Kopf
in der Realität irgendwie aufopferst, finde ich das vollkommen angemessen, wenn man dann abends sagt, lass mal eine Runde spielen, ich möchte mich irgendwo hinflüchten.
Ist auch eine andere Welt so ein bisschen.
Ja, voll. Voll. Also ich habe auch letztes Jahr angefangen, mit ein paar Leuten Pen and Paper zu spielen. Das war so geil. Ne?
Also wenn man so ganz weg ist. Und
ja! Also du kannst dann auch, wenn du dann einmal damit warm geworden bist, bei Pen and Paper, kannst du dich einfach verlieren. Und wenn du den Leuten vertraust, also das ist ja auch immer so ein Loslassen-Ding, finde ich, dass du sagst, okay, ich bin jetzt nicht mehr Tom. Ich bin jetzt eben Achahu, der Dieb, der total cool irgendwo rumschleicht und Leute abmetzelt. Weißt du? Genau das war eben der Fall.
Konntest du das von Anfang an? Weil es ist ja
nee, überhaupt nicht. Ich musste das auch lernen. Ich hatte so 3-4 Runden, hatte ich meine Probleme und irgendwann bin ich reingekommen und habe da richtig Spaß dran gefunden. Leider ist immer die Zeit immer so ein Aspekt. Also für eine gute Runde musst du halt mal 3-4 Stunden opfern.
Jamila träumt in Berlin derweil eher von einem Leben auf dem Land. Auch weil sie das Gefühl hat, dass sich in ihrem Leben vor 5 Jahren, also kurz vor Corona, sehr viel sortiert hat.
Gibt es trotzdem irgendwas, wo du sagst, das fehlt mir noch, davon träume ich, darauf arbeite ich hin oder so, weiß ich nicht, das Haus in Portugal oder keine Ahnung.
Ja, ich wünsche mir tatsächlich so einen Naturruhe-Rückzugsort, so eine Community, also so in meiner Idealwelt eine Gruppe von Menschen, die sich entscheiden, zusammen an einem Ort zu leben, wo trotzdem jede Person so ihr eigenes Zuhause hat, aber man so weiß, das ist jetzt Wahlfamilie und wir sind Nachbarinnen, Freundinnen, Familie irgendwie füreinander. Also es ist schon so ein Wunsch, den ich habe.
Wer träumt nicht von einem eigenen kleinen Reich mit seinen Liebsten? Ein Ort, der nur einem selbst gehört.
Weil ich habe so viele Herzensmenschen, zum Beispiel in Berlin. Und es ist aber trotzdem wie damals in London dieses Phänomen. Ich glaube, Menschen, die nach Berlin ziehen oder in große Städte ziehen, die haben ja auch einen krassen Anspruch, irgendwas Bestimmtes da auch zu machen oder zu erreichen. Und dadurch sind alle permanent busy. Und dann läuft es oft auf so 2-3-stündige Treffen hinaus, was ja nicht wirklich ein Miteinanderleben ist oder einander wirklich so witnessen. So. Und miteinander auch banale Dinge tun, wie irgendwie einen Schrank aufbauen, ja, keine Ahnung was, oder den Garten ernten.
Ja, und sich richtig nahe kommen.
Genau, und deswegen, ich glaube, das ist so ein Wunsch, den ich tatsächlich habe. Und sei es vielleicht nur so eine Wintervariante, wo man irgendwie so ein halbes Jahr hier ist und ein halbes Jahr weg.
Ja.
Ja.
Also eine Wintervariante im Warmen.
Ja. Und dann vielleicht auch irgendwann eine Ganzjahresvariante. Das wäre schon sehr schön.
Puh, ein ganz schöner Ritt. Liegt beim Kassensturz vielleicht ja auch in der Natur der Sache. Auf jeden Fall liegt jetzt viel rum und es ist schwierig, ein Resümee zu ziehen. Jamila, Julia und Tom haben jedenfalls für sich ganz eigene Strategien entwickelt, mit diesem oft anstrengenden Zustand umzugehen und in gewisser Weise ja auch Maria. Ich persönlich hatte die letzten Jahre und auch bei der Arbeit an diesem Podcast eher das gegenteilige Interesse. So viel Konfrontation und Auseinandersetzung wie möglich. Ich verschlinge seit Jahren wirklich alles, was ich zu dem Thema in die Hände bekomme. Vielleicht auch nicht immer die beste Idee. Wenn 35 Jahre statistisch ungefähr ein halbes Leben sind, dann wirkt das auf Deutschland bezogen, 35 Jahre nach dem Mauerfall, für mich manchmal wie ein halbfertiges Leben. Die Einheit ist auf jeden Fall nicht vollendet. Und vielleicht muss sie das ja eben auch gar nicht. Die letzten 35 Jahre haben Kraft gekostet und uns verändert. Veränderungserschöpfung. Das gilt für uns als Menschen, aber eben auch für Deutschland. Und gleichzeitig geht es den allermeisten objektiv, egal wo in Deutschland, besser als 1989. Deutschland unter Olaf Scholz ist zumindest aus meiner Sicht doch deutlich anders als das piefige Deutschland unter Helmut Kohl. Und in den allermeisten Fällen besser. Wenn das alles so ist, könnte es dann nicht eine gute Idee sein, dass der Osten auch in Zukunft unterschiedlich bleibt, nur eben anders? Viele Ostdeutsche schleppen auf jeden Fall seit 35 Jahren ein anderes Gepäck mit sich rum. Daraus ist teilweise auch ein anderes Wertesystem entstanden. Die Gemeinschaft beispielsweise gilt oft als wichtiger als das Individuum. Oder andere Dinge zählen als Erfolg. Wir müssen also noch genauer auf die Probleme und auf andere Lösungen schauen. Nächstes Mal. Deutschland, ein halbes Leben. 35 Jahre Mauerfall. Ist eine Produktion vom MDR und dem Podcast Radio Detektor FM. Redaktion MDR, Stefan Nölke und Theresa Wünsch. Redaktion Detektor FM, Joanna Voss und ich, Christian Bollert. Dramaturgin Franziska Krenzin. Audioproduktion Detektor FM, Benjamin Serdani. Originalmusik Martin Kohlstedt. Distribution MDR, Mara May und Hanna Lohoff. Distribution Detektor FM, Kati Zubeck. Covergestaltung Stefan Haag und Marian Kretschmer. Executive Producer MDR, Olivia Gattermann. Executive Producer Detektor FM, Christian Bollert. Übrigens, Deutschland ein halbes Leben könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Auch werbefrei in der ARD Audiothek. Nehmt doch gern die Verfolgung des Podcasts auf, wenn ihr auch die nächste Episode hören wollt. Und wenn ihr eure Podcasts beispielsweise bei Spotify hört, folgt doch gern dort Deutschland ein halbes Leben. Mit dem Drücken auf Folgen bekommt ihr immer mit, wenn eine neue Episode erscheint. Nächsten Dienstag folgt schon die nächste. Lasst uns auch gern 5 Sterne da, wenn euch der Podcast gefällt. Und last but not least noch ein Podcast-Tipp. Und das ist ein echter Klassiker. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz. Eva trifft dafür alle 2 Wochen Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, um sich einfach gut zu unterhalten. Sie will die Leute so kennenlernen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. In der aktuellen Folge ist der Schauspieler Fahri Yardim zu Gast. Ihr kennt ihn bestimmt aus Til Schweiger Tatorten oder aus Jerks. Im Gespräch mit Eva lernt ihr ihn ohne Glanz und Glamour kennen. Der pure Fahri Yardim sozusagen, abseits der Kamera. Das ist wirklich hörenswert. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz, ein Podcast zum Durchhören. Die Folge mit Fahri Yardim und auch alle Folgen unter anderem mit Anke Engelke, Kevin Kühnert oder Mozzi Mabuse gibt's natürlich überall, wo es Podcasts gibt und Logo in der ARD Audiothek. Den Link packen wir euch in die Shownotes.